In Italien ging's mal los. Mittlerweile gibt es sie in vielen Stadien. Ultras, die treuesten Fans, die sich ein Fußballverein nur wünschen kann. Aber eben auch die Ware einer gewissen Fußball- und Fankultur. Sie sind gegen Gewinnspiele im Stadion, sorgen mit ihren Gesängen für die fantastische Stimmung während des Spiels, legen sich auch mal mit dem Vorstand des Clubs an, wenn ihnen zum Beispiel ein Spieler nicht passt. Also Ultras von Bayern München zum Beispiel waren ja sehr dagegen, dass der Schalker Ultra Manuel Neuer verpflichtet wird. Und das ist immerhin die Nummer 1 in Deutschland. Der erste FC Köln hat nun einer Ultragruppierung, der Wilden Horde, den Status des Fanclubs entzogen. Denn Anfang des Monats wurde ein Bus mit Fans des Rivalen Borussia Mönchengladbach angegriffen. Mit Pflastersteinen wurde da geworfen. Und die Polizei fand jetzt bei einer Razzia diese Woche Knüppel und bengalische Feuerwerkskörper. Gerd Dembowski ist Fußballfan, er ist Sozialwissenschaftler, unter anderem bekannt für Football Against Racism, Herr Dembowski. Wir haben heute auch schon mit dem Fanforscher Gunter A. Pilz gesprochen und der sieht mit Sorge, dass die vorher so klar getrennten Ultras und Hooligans eine Schnittmenge finden und Ultras zur Gewalt neigen. Wie sehen Sie denn den von Pilz titulierten Begriff der Hooltras?
Erstmal ist es wichtig zu sagen, dass Pilz natürlich auch die Verhältnisse sieht. Er sagt natürlich, dass die größte Masse halt friedfertig ist und versucht, selbstregulierend einzugreifen. Der Begriff der Ultras, also ich kann nachvollziehen, wo er ihn analytisch herholt. Ich kann aber einen bestimmten Punkt beziehungsweise zwei nicht nachvollziehen. Der eine wäre eben, dass der Begriff Hooligans was zu tun hat mit Leuten, die in den 80er, 90er Jahren einen ganz anderen Typus von Gewalt vertreten haben. Einen sehr viel individualisierteren. Es war sozusagen der Manager auf kleinem Niveau, also die kapitalistische Ellenbogenmentalität, die die eigene Identität stärken sollte. Heute sehen wir eine gruppenförmige Gewaltförmigkeit, also sozusagen, also der ist noch nicht ganz ausgereift, mein Begriff, aber es hat was mit Kollektivität zu tun, mit Identität, es hat was mit dem Verlust des Vereins zu tun, von seiner eigentlichen Geschichte, die die Ultras quasi selber versuchen für sich neu zu begründen. Und da finde ich es ein bisschen unglücklich, das mit den Hooligans zu verbinden, auch weil eben der Begriff taugt für sensationistische Presse, für sensationistische Politik.
Aber wie kann es kommen, dass Ultras einen Bus mit anderen Fans drin angreifen und da sitzen auch noch Frauen und Kinder drin?
Das sind Geschichten, das ist schwer zu sagen. Also ich war nicht dabei, ne? Und ich habe halt nur gehört, dass auch nur ein Pflasterstein geworfen worden ist und niemand verletzt. Also das muss man einfach auch mal erstmal wieder gerade rücken. Ich finde generell anlassbezogene Berichterstattung wichtig, aber auch schwierig, denn wir müssen das natürlich in Relation setzen und da kommt wieder meine alte Leier von, es passiert sehr viel mehr beim Oktoberfest in einer Woche als in einer Erst- und Zweitligasaison zusammen. Das lässt sich polizeistatistisch nachweisen. Wenn man eine Szene kreieren würde von Gewalt bei Schützenfesten, Gewalt bei Kneipenschlägereien am Wochenende, häuslicher Gewalt. Im Grunde genommen ist der Einstieg in ein Auto ein potenziell suizidaler Akt. Wir müssen das in Relation sehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir haben es hier mit einer jung erwachsenen Bewegung zu tun, die eine Suchbewegung ist.
Aber Herr Dembowski, Atomkraftwerke sind statistisch auch sicher, aber wenn es dann einmal Rums macht, ist halt der Schaden da. Und wenn Frauen und Kinder in einem Bus sitzen und egal wie viele Pflastersteine da geworfen sind, die werden zum Teil Todesangst gehabt haben. Das ist genau ein Fall zu viel.
Das ist ein zu verurteilender Akt und das ist ein Fall zu viel. Gar keine Frage. Darum geht's nicht. Mir geht's nur um die Relation. Und ich als Soziologe habe die Aufgabe, weil ich weiß, dass in den nächsten Wochen Gewerkschaft der Polizei, Fußball und alle anderen möglichen Leute auf Jugendliche bzw. junge Erwachsene draufhauen und ihre eigenen Probleme damit wieder wunderbar ausblenden können. Da finde ich einfach die Relation wichtig, ja. Und so sehr ich irgendwie diesen Akt verurteile und da eben auch immer wieder an die Ultras hier offen argumentieren will, ihr müsst selbst regulieren, ihr müsst euch entsolidarisieren von diesen Leuten, wenn eine Selbstregulierung nicht funktioniert. Ansonsten wird diese Bewegung auch zugrunde gehen.
Warum wollen die das nicht?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt da so ein Einigelungsmoment, dass man irgendwie denkt, ja, wir halten jetzt zusammen, wir sind die einzigen wahren Hüter des Fußballs, der keinerlei Maß mehr kennt. Und wenn es irgendwie aufbrechen würde, warum auch immer, dann verliert sich auch diese Idee, die wir haben von uns. Und ich glaube, da muss noch mehr Reflexion passieren. Und das Problem ist ja, Reflexion bedeutet ja nicht immer, dass sich was ändert. Also wer garantiert uns, dass Reflexion was ändert? Es ist ein schwieriger Prozess. Aber wenn man sich die Jugendbewegung seit Plato anguckt, sozusagen, ja, also Plato, der ja auch gesagt hat, noch 40 Jahre, dann geht die Welt den Bach runter. Es gehört scheinbar zu den Momenten von jugendlicher Identitätssuche, jung erwachsener Identitätssuche. Da sind ja zum Teil Leute bis 40, weil heute Biografien einfach anders verlaufen, ne?
Was ich bei den Ultras nicht verstehe, auch wenn die sich als Wahrer der Fußballkultur sehen. Fußball ist ein Sport. Da geht es darum, dass mein Verein gewinnt, dass er die Meisterschaft holt und bestenfalls in der Champions League spielt. Während die Ultras sagen, ist doch Wurst, ob der erste, zweite, dritte Liga ist. Ich liebe meinen Verein. Wem gehört dann eigentlich nun der Fußball?
Der Fußball gehört niemandem. Der Fußball gehört der Geschichte vielleicht. Und wenn man sich die Geschichte genauer anguckt, dann hat sich der moderne Fußball als Sport, wie wir ihn heute kennen, herausgebildet parallel zu den Zuschauerkulturen und hatte eine bestimmte gesellschaftliche Funktion, nämlich die der Kompensation für Menschen in der Gesellschaft, die beim Fußball ihren kleinen Hass ablassen können. Eben in einer Gesellschaft, in jeder Form von Gesellschaft, müssen wir Dinge tun den ganzen Tag, die wir nicht tun würden, wenn wir die freie Entscheidung hätten. Und das wird im Fußball noch auf eine sehr zivilisierte Art und Weise. Wenn man bedenkt, dass viele Menschen, die hier noch was zu sagen haben, in diesem Land in ihrer Jugend halb Europa in Schutt und Asche gelegt haben, wenn man das bedenkt, dann sind wir hier noch auf einem sehr, sehr friedfertigen Niveau. Und wenn man auch Pilz zitieren darf, also 99% der Menschen sind eher friedfertig, dann müssen wir diese Menschen begreifen als die Demokraten von morgen und die dürfen wir nicht einfach nur ausgrenzen. So sehr Gewaltakte, einzelne Gewaltakte zu verurteilen sind, gar keine Frage.
Wenn das in Italien losging und Italien vielleicht so ein bisschen Vorreiter der Ultraszene ist, da sind die Zuschauerzahlen hochgegangen, dann haben die Ultras aber angefangen, sehr viel Kontrolle über die Stadien zu übernehmen und mittlerweile sind die Dinger wieder halb leer. Ist das so ein Schreckensszenario, das man jetzt hier malen kann und sagt, also wenn man jetzt mal nicht tunlichst auf die Jungs zugeht, dann haben wir hier in Deutschland eben dann auch wieder 18.000 im Schnitt?
Das glaube ich nicht. Ich denke, dass also die Bundesliga boomt und nicht zuletzt, weil sie ganz genau verstanden hat, dass sie fanorientiert arbeiten muss. Also Deutschland ist ja vorbildlich, was den Erhalt der Stehplätze zum Beispiel angeht. Da guckt ja England ganz neidisch hier rüber. Auch wenn man mit Vereinsleuten spreche, das tue ich manchmal eben, die sagen, na ja, gut, wenn da halt irgendwie 2000 Leute wegbleiben, dann kommen 2000 Leute nach. Also ich denke nicht, dass das irgendwie ein großes Problem ist. Und das ist aber ein Problem für die Jugendlichen. Ich glaube, die jungen Erwachsenen, die spüren das natürlich auch, dass sie nicht so viel wert sind. Und da besteht eine Dialogmöglichkeit und auch eine dringende Notwendigkeit, ne? Weil Ultras ja auch sehr viele positive Geschichten in den Verein und in das Vereinsleben einbringen.
So Gerd Dembowski, Sozialwissenschaftler, Fußballfan, Fußballkenner.